beim Treiben im Wasser habe ich so gedacht, das wird doch ganz gut, meinen eigenen Gin zu machen. Hab mir dann abends, als meine Ex-Frau eingeschlafen ist, auf dem Computer gegoogelt.
Wie man das macht?
Wie brennt man Gin?
Willkommen beim Career Club, dem Podcast, der inspirierende Geschichten über mutige Entscheidungen, spannende Karrieren und berufliche Neuanfänge erzählt. Mein Name ist Julia Carstens und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam Menschen kennenzulernen, die ihren ganz eigenen Weg gegangen sind. Egal, ob du dich gerade beruflich neu orientierst, eine Veränderung suchst oder einfach Lust hast, dich von außergewöhnlichen Lebensläufen inspirieren zu lassen. Hier findest du Motivation, praktische Tipps und jede Menge spannende Einblicke. Lass uns zusammen herausfinden, was möglich ist, wenn man den Mut hat, seinen Weg zu folgen. Schön, dass du dabei bist. Hey und willkommen zu einer neuen Folge im Career Club. Heute habe ich einen Gast, dessen Weg nicht nur mutig, sondern auch unglaublich inspirierend ist. Martin Birk-Jensen. Martin ist der Kopf hinter der Premium-Gin-Marke Skin Gin, die durch ihren einzigartigen Geschmack und ihr edles Design die Herzen von Gin-Fans weltweit erobert hat. Aber der Weg dahin war alles andere als vorgezeichnet. Vor Skin Gin war Martin als selbstständiger Schiffsmakler tätig. Ein Job, der auf den ersten Blick wenig mit der Welt der Spirituosen zu tun hat. Doch wie bei vielen spannenden Erfolgsgeschichten führte ein Urlaub, eine Idee und vor allem der Mut zur Veränderung dazu, dass er sich entschied, etwas komplett Neues zu wagen. Wir sprechen heute darüber, wie aus einer Vision in Griechenland ein international gefeierter Gin wurde, welche Herausforderungen Martin auf diesem Weg gemeistert hat und warum für ihn Geschmack und Design untrennbar zusammengehören. Eine Geschichte über Neuanfänge, Leidenschaft und Unternehmergeist. Also bleibt dran, es lohnt sich. Martin, herzlich willkommen im Career Club. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke, dass ihr kommen durfte.
Lass uns mal doch ganz von vorne anfangen. Vor Skin Gin warst du als Schiffsmakler tätig und bist es auch noch. Wie hast du zu diesem Beruf gefunden?
Das war, als ich in Dänemark, also ich komme aus Dänemark, auf der Handelsschule war und dann hatte mein bester Kumpel, seine Schwester war in der Schifffahrt tätig und die hat ihm erzählt, dass als Schiffsmakler kann man ganz viel Geld verdienen. Das war mein Beweggrund, dass ich auch Schiffsmakler werden wollte. Hatte keine Ahnung, was es ist oder was man macht. Das war einfach nur das verlockende Geld.
Und warst du dann von Anfang an, als du in Deutschland warst, hast du dich da selbstständig gemacht als Schiffsmakler oder wie hast du dich davor gearbeitet? Wo bist du gestartet?
Also ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war, was ich war oder was ich in meiner Ausbildung machen könnte.
Ja.
Ich war sehr blauäugig, vielleicht auch ganz gut, sehr naiv unterwegs. Ich hatte eine Frau kennengelernt und habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt, mein Auto verkauft und bin nach Deutschland gezogen, nach Hamburg, bei ihr eingezogen. Ich kannte sie 2,5 Monate zu der Zeit oder 3 Monate und die war schon schwanger mit unserer ersten Tochter.
Okay.
Ich hatte keinen Job, ich hatte gar nichts. Hab mir erstmal einen neuen Audi TT auf Pump gekauft, zu 100% finanziert bei einer dänischen Bank, weil ich halt auch keine Einnahmen gehabt von einem Job. Nur weil in Dänemark sind die Autos halt 3-mal so teuer wie in Deutschland. Deswegen in Dänemark hat alle Autos nur auf Kredit. Das war nichts Unübliches.
Ja.
Und erstmal ein Auto haben und dann einen Job suchen. Das habe ich dann auch relativ schnell bekommen. Da war ich 7 Jahre angestellt im alten Land in York. Und dann nach 7 Jahren in 2012 habe ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen.
Ah, okay. Und was hat dir besonders daran überhaupt an dem Beruf gefallen, wenn du so lange dann da geblieben bist? Was hat dich besonders angesprochen?
Ich habe immer, sag mal, den Kontakt mit Menschen. Ich bin vielleicht sehr extrovertiert, gehe gerne auf Leute zu, rede mit Leuten, auch die ich nicht kenne. Als Schiffsmakler versteht sich im Prinzip, dass ich zwischen die Reederei, die die Schiffe hat, und ein Befrachter sozusagen, der Ladung hat, aber der Zugang zur Ladung hat, aber kein Schiff hat, dass ich die Schiffe vermiete für eine gewisse Zeit oder ich verkaufe Schiffe, zum Beispiel große Frachtschiffe mit ein Beschäftigung mit dazu.
Okay.
Also auch eine Art Projektentwicklung sozusagen, dass man einen Investor findet, der Lust hat, sein viel Geld zu investieren in ein Schiff. Und ich sorge dann für die Beschäftigung. Zum Beispiel haben wir aktuell oder letztes Jahr einen, der ist sehr reich geworden mit irgendwelche Komponenten für Badezimmer. Und der hat natürlich von Schifffahrt keine Ahnung. Und da machen wir so eine Rundumbetreuung, dass wir im Prinzip das Schiff finden mit der Beschäftigung dazu und die technische Betreuung etc., damit er im Prinzip nichts machen muss, außer dass man ein Rendite ihm zu sichert sozusagen, oder zu sichern ist in der Schifffahrt immer so ein bisschen schwammig. Aber auf jeden Fall auf Papier sieht man, während der Beschäftigung hast du so und so viel Rendite. Das geht um sehr viel Geld und Summen hin und her. Und irgendwann verliert man so ein bisschen den Bezug zu die faktische Summe. Was danach kommt, kann natürlich keiner voraussehen, wenn wegen der Marktschwankungen, was da immer ist. Aber das ist ein ganz nettes Konzept. Dann hast du eine Zeit, viel zu tun, weil du das Projekt gerade entwickelst und verkaufst. Und danach hast du so ein bisschen Entspannung bis zum nächsten Projekt.
War das dann so in einer Entspannungsphase, als du im Urlaub warst und gedacht hast?
Im August 2014 war das. In Kalamata in Griechenland war das, in einem schönen Hotel am Meer. Und ich liebe immer im Meer zu baden. Ja. Also Pool ist auch okay, aber Meer ist für mich komplett was anderes. Das irgendwie gibt mir so eine Art Freiheit oder die Probleme und Gedanken vom Beruf oder Sorgen im Alltag. Und da kam ich halt einfach nur auf die Idee, das wäre doch ganz lustig, meinen eigenen Gin zu machen. Ein bisschen eingekauft online, ohne zu wissen, wie man Gin macht oder wie auch immer. Einfach hauptsächlich schöne Flaschen und viele verschiedene Geschmäcker. Und dann beim Treiben im Wasser habe ich so gedacht, das wäre doch ganz cool, meinen eigenen Gin zu machen. Habe mir dann abends, als meine Ex-Frau eingeschlafen ist, auf dem Computer gegoogelt,
wie man das macht.
Wie brennt man Gin? Und dann habe ich mich angemeldet für einen viertägigen exklusiven Brennkurs in Allgäu.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ach, neben der ganzen Schifffahrt und kaum Zeit für Familie und so weiter, kann ich erst nicht meine Frau erzählen, dass ich mal eben 4 Tage nach Allgäu düse, um Gin zu brennen. So, ich habe auch gar nicht von meiner Idee erzählt. Da habe ich das wieder abgesagt, Meeting da.
Ach, da bist du am Ende gar nicht hingefahren dann zum Workshop?
Nee. Und dann sind wir nach Hause gekommen, im alten Land, wo ich gewohnt habe, 16 Jahre. Und hat einfach Brennereien, altes Land gegoogelt. Das war nicht so schwer, da gab es nur einen. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, von meiner Idee erzählt. Also wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung, aber ich hatte, sag mal, eine Idee, wie das schmecken sollte oder welche Noten es haben sollte, damit es auch einen wiedererkennbaren Geschmack und Duft hat.
Wusstest du da schon, dass du so eine Marke kreieren willst, oder hattest du die Idee von einem bestimmten Geschmack und wolltest das erstmal Realität werden lassen?
Ich hatte gar keinen Plan, eine Marke zu machen, sondern das war im Prinzip nicht mal als Geschenke für meine Kunden in der Schifffahrt gedacht. Erstmal, das kam erst
auch später.
Ein paar Wochen später. Im Prinzip war das einfach nur eine halbe Stunde weiter gedacht, so ungefähr. Ne? Und dann hat der Brenner mir erzählt, dass ganz viele rufen immer an, hab solche Ideen, und dann hören die Preise oder was man immer wieder bezahlen muss und machen muss. Und dann hört er nie wieder von denen. Und ich sage, ja, so bin ich nicht. Ich möchte das gerne bezahlen. Und habe ihm einen exorbitant hohen Preis für 3 Proben gemacht. Aber das war irgendwie so, bräuchte er als Beweis, dass ich das auch ernst meine.
Okay.
Und ich habe dann gesagt, ich mag gern den Duft von Minze. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern eine Hauptnote von marokkanische Minze. Man fragt mich vielleicht, warum marokkanisch? Hört sich einfach in meinen Ohren ganz gut an. Also ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen deutscher Minze und marokkanische Minze ist. Oder hatte ich auf jeden Fall nicht. Und ich mag gerne so frische, fruchtigen Noten und nicht so herbe Noten. Also ich bin auch kein Whisky-Pur-Trinker oder Cognac oder sowas. Rum geht mittlerweile gerade so im Puren. Aber ich bin eigentlich eher so ein bisschen weiblich unterwegs, was die Getränke angeht. Und
deswegen mag ich den so gern.
Nee, und ich wollte halt irgendwas machen, was einfach frisch und leicht und süffig ist. Hab dann gesagt, er soll auch 4 Zitrusnoten haben, und jetzt bin ich so ein Zitrus-Kenner, und deswegen haben wir einfach nur Limetten, Zitronen, Grapefruit und Orangen gesagt. Das war so ungefähr die 4 Zitrusfrüchte, die mir gerade eingefallen sind.
Ja.
Und Koriander mache ich gerne als Duft.
Ja.
Insbesondere in die thailändische Küche mache ich das gerne. Deswegen habe ich auch gesagt, das soll auch Koriander mit rein.
Das war einfach aus dem Bauch heraus und einfach.
Genau. Das letzte ist halt Wacholder. Das musst du halt als Hauptdestillat drinne haben, um das Gin nennen zu dürfen. Und ich wollte halt von vornherein nur Qualität haben. Ich wollte nicht irgendwie, dass man sagt, ja, der mag nur irgendeine Plörre mit Zucker oder irgendwelche künstlichen Aromen etc. So, das stand mir relativ früh fest, dass egal was das wird, das soll einfach nicht auf den Preis achten oder die Kosten achten, sondern einfach Qualität.
Und dann hast du dich da durchprobiert und gesagt, hey, das stimmt nicht. Und genau, so bist du dann weiter nach vorne gegangen?
Eben, ja. Also der hat dann so verschiedene Proben gegeben. Das hat, ich glaube, 8 Monate gedauert, bis das Produkt fertig war. Und dann war Probe Nummer 21, wo ich gesagt habe, so, den nehmen wir. Und da war so ein bisschen Bauchkitzeln. Das war in meine Küche zu Hause, wo ich das probiert habe mit einem Kumpel, was ich damals musste, dass ich auf den Markt bringen wollte.
Ja.
Ja, dann habe ich Freigabe gemacht und er hat das für mich produziert. Und dann
wie viele Flaschen gingen denn erstmal in Produktion?
500.
Okay, und du hast gesagt, okay, die machst du echt für Freunde, für irgendwie Lager, weiß ich nicht.
Genau. Also
gute Arbeitskollegen.
Ganz genau. Okay. Hatte ich nicht mal so einen großen Plan.
Ja.
Also, irgendwie, Alkohol wird nicht schlecht, wird man schon los.
Und okay.
Damals hat das Ego wahrscheinlich eher gesiegt, dass man nur, ich habe meinen eigenen Gin. Also wirklich nicht so richtig einen Plan, was ich damit machen wollte.
Ja.
Und während der Entstehung vom Geschmack habe ich dann auch das Flaschendesign entwickelt.
Mhm.
Wir haben sehr filigrane Anker als tragenden Teil vom Logo. Das habe ich auf Pinterest als Tattoo gesehen.
Hm.
Und durch meine Verbindung zur Schifffahrt wollte ich halt genau diesen Anker, hat ein Grafikdesigner gesagt, das möchte ich genau haben.
Mhm.
Das schafft halt diese Verbindung zu der Schifffahrt. Ich komme aus Dänemark, Seefahrernation, die alte Wikinger. Bin in die Nähe von Hamburg sozusagen, was auch eine Seefahrerstadt ist. Und irgendwo auf der Welt hat jeder sein Heimathafen sozusagen. Ne? So.
Ja.
Und dadurch, dass diese Tattoo halt auf Haut ist, habe ich so gedacht, wie kann man das irgendwie verbinden? Und Haut-Gin hört sich halt nicht so schön an, aber Skin-Gin auf Englisch reimt sich und die Domain war frei.
und so kam eins zum anderen.
Dann dachte ich, alle Flaschen sind immer so rund und hat so einen Aufkleber drauf, sehen halt langweilig aus.
Mhm.
Deswegen, also, wenn alle rund sind, dann will ich viereckig haben.
Ja.
Hat mittlerweile auch einige Flaschen, dass die eckig sind, aber damals noch nicht so richtig, vor 10 Jahren. Dann dachte ich, wenn alle nur so ein Papierlabel haben, dann will ich die ganze Flasche ummantelt haben.
Ja.
Deswegen wurde das halt auch viereckig, weil eine runde Flasche kannst du halt nicht komplett ummanteln, ohne dass es blöd aussieht. Passt halt auch zu Skin, dass jede Flasche seine eigene Haut hat.
Also du hast immer verschiedene Oberflächen pro Geschmacksrichtung?
Nee, da komme ich gleich noch zu.
Ja, okay.
Das ist eine Firma, heißt Winter & Company.
Mhm.
Das ist ein deutsches Unternehmen und die stellen so beschichtete Papiere her.
Mhm.
Die kriegst du im Prinzip mit Reptilien, Hautoptik, verschiedene Reptilien wie Krokoschlange und so weiter. Du kriegst das als Metalloptik, geschlagenes Metall oder gehämmertes Metall, wie Gewebeoptik, Glattleder, Rauleder und. Ich habe damals Autofolierer angeschrieben, Ledermanufakturen und so weiter wegen Skin.
Weil du diese Oberfläche hinkriegen wolltest, ne?
Von vielleicht einer
Flasche
wollte.
Mit einem Lederüberzug
genau.
oder so.
Und dann hat eine Firma aus das nördliche Bayern geantwortet, das war Anfang Januar 2050, also relativ knapp, bevor wir eigentlich auf den Markt gegangen sind, geantwortet und hat im Prinzip vorgeschlagen, dass man mit beschichtete Papiere das machen könnte.
Mhm.
Und dann hat er 2 Varianten geschickt. Das eine ist unser heutigen Reptile Brown Flasche, hat so einen braunen Reptilienoptik als Flasche und eine Heißfolienprägung von Roségold oder Kupfer.
Mhm.
Und er hat eine Anthrazitflasche auch mit Roségold oder Kupferprägung geschickt. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden, welche schöner ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wir nehmen einfach beide. Mit dem gleichen Inhalt, weil ich mich nicht entscheiden könnte.
Aber wo war dieser Übergang, dass du gesagt hast, hey, das wird jetzt hier aus einem privates Side-Project, wird das jetzt irgendwie doch ernster?
Das ist im Prinzip in diese Zeit zwischen Anfang Januar 2015 und Mitte März 2015, wo wie auf die erste Messe mit Skinjin ging, oder wir, ich, da ist diese ganzen Ideen entstanden, sozusagen. Als ich dann die ersten 2 Designs gemacht hat mit demselben Geschmack, habe ich im Prinzip dann Korken dazu gefunden, damit das aussieht wie so ein Parfümflakon. Im Prinzip jeden Tag neue Ideen dazu gekommen und habe ich Hilfe von einem Kollegen, Christoph Kramer, der war viele Jahre F&B-Manager im 4 Jahreszeiten in Hamburg im Hotel, kannte sich mit stressigen Seiten, Produktentwicklung, Einkauf und so weiter, alles aus. Der ist bis heute noch bei Skinjin. Und dann sind wir dann auf eine Messe in Hamburg im Empire Riverside Hotel, heißt Gastrovision, gegangen. Da haben wir ein Vermögen bezahlt für 1x1 Meter Tisch. Ich glaube, 3.500 Euro oder sowas. Für einen Tag Messe war das, glaube ich, nur. Die Messe gibt es immer noch, also funktioniert anscheinend. Ganz gut. So, und dann haben wir da diverse Edeka-Händler, so Feinkosthändler von verschiedenen Orten in Deutschland, also hauptsächlich Hamburg, kennengelernt. Und die waren alle begeistert von Skinjin.
Wieso hast du aber dann gesagt, okay, ich will damit mal auf eine Messe gehen? Weil das ist ja im Kopf schon irgendwie was anderes als, hey, ich möchte es einfach nur Freunden verschenken. Das ist ja schon irgendwo so, ja, jetzt erst recht, jetzt möchte ich es unbedingt mal ausprobieren. Oder?
Ja, das war im Prinzip ein sehr schneller Prozess. Okay. Das muss ja irgendwo zwischen Mitte Februar und Mitte März gewesen sein, dass ich drauf gekommen bin, auf eine Messe damit zu gehen. Also Kleinkind will immer mehr sozusagen und deswegen... Ich hatte beim lokalen Edeka-Laden und einem lokalen Tabakladen in Buxtehude das Produkt gezeigt und die waren schon im Spirituosenverkauf gewandt natürlich und die wollten die Produkte gerne haben und dann habe ich gesagt, okay, wenn die das schon wollen, dann vielleicht auch andere. Und dann haben wir halt diese Gastrovision gefunden, wo wir das so als Plattform benutzt haben, um unser Outing zu machen. Und da haben wir eigentlich ganz gut Interesse bekommen von verschiedenen Wiederverkäufer und Gastronomen etc. Habe für Tausende von Euros irgendeinen so eine Afterparty gemacht für diesen in Mondu
Disco. Die habt ihr denn veranstaltet?
Nee, das hat der Veranstalter veranstaltet, aber man konnte eigentlich nur noch Skinjin da trinken gefühlt. Ach so, okay. Und da waren, keine Ahnung, auf alle Sofas waren Aufkleber mit Skinjin, da war unser Logo mit Laser auf die Wände gedruckt und Skinjin Drinks Karten und so weiter. Ich erinnere gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat, aber abartig viel. Ja. Das hat irgendwie gesessen und danach haben wir halt ganz gut Bestellung, also nicht annähernd das, was wir ausgegeben haben an Geld, aber hat natürlich so ein bisschen, dadurch, dass ein paar Edeka-Märkte das gerne bestellen wollten, kreiert sowas halt eine Nachfrage beim Großhändler. Und wenn du dann einen Großhändler hast, dann die beliefern halt viele Edeka, Rewe-Märkte oder wie auch immer. Und das war dann einen ganz guten Effekt.
Du warst ja immer noch als selbstständiger Schifffahrtsmakler tätig. Hast du da die Tätigkeit so ein bisschen eingeschränkt und gesagt, okay, hey, Skinjin hat jetzt ein bisschen mehr Erfolg, jetzt gehe ich da zurück? Oder hattest du mal die Überlegung, ganz auszutreten? Wie war das?
Also die Überlegung war schon zwischendurch da, einfach weil es, sag mal, Spirituosen bringen viel mehr Spaß als Schifffahrt. Ist heute fast auch noch so. Also wäre das nicht für das Geld, was man als Schiffsmakler verdient, würde ich 100% nur Skinjin machen.
Okay.
Da war einige Jahre, jetzt sind wir 10 Jahre auf dem Markt, wo ich sehr, sehr viel Zeit für Skinjin benutzt habe. Also 90-10 ungefähr, also 90% Skinjin, 10% Schifffahrt.
Okay.
Wo meine Kollegen auch jahrelang meinen Rücken freigehalten haben, zeitlich und finanziell sozusagen, dass ich Skinjin groß machen könnte.
Ja.
Da habe ich schon zwischendurch überlegt, soll ich das 100% machen oder nicht? Aber ich wollte immer so ein bisschen von allem haben und habe Skinjin so ein bisschen als meinen Flucht von der total stressigen Alltag in der Schifffahrt benutzt. Und wenn du dann nur mit Idioten zu tun hast, dann war es immer so schön, den Skinjin-Hut anzuziehen, weil da hast du eigentlich immer positive Resonanz oder Lob oder klar auch nicht nur immer Lob. Es gibt auch Leute, die das nicht mögen, aber im Prinzip immer so eine positive Resonanz, weil es entweder optisch schönes Produkt ist oder geschmacklich gut schmeckt oder sowas. Das kann man irgendwie anfassen, oder auch wenn man, was weiß ich, negative Kommentare hat, könnte man auch damit arbeiten. Ne?
Ja.
Und da ist Schifffahrt so ein bisschen mehr plumps. Also ja, da ist dir keine dankbar, dass du weder 10 Euro oder 1 Million machst, interessiert eigentlich keiner. Das ist einfach nur so ein Zahlenrad, was
sich dreht,
dreht. Ja. Ne? Also man kann sehr gut davon leben, aber irgendwie...
Die Freude, die Leidenschaft ist bei Skinjin gewesen.
Aber ich wollte immer gerne beides immer noch machen, weil beides bringt schon Spaß. Ne? Also wenn man Schifffahrt gut kann oder Erfolgserlebnisse hat, dann bringt das auch Spaß. Das ist immer so ein Spagat zwischen Privatleben und 2 Firmen. Und viele haben auch gesagt, wie kriegst du das hin zeitlich mit 2 Firmen und Kinder und so weiter. Das war für mich nicht immer so ein großes Problem, muss ich sagen, weil natürlich beide Firmen habe ich gleichzeitig gemacht bei der Arbeit und ich war nicht später zu Hause, weil ich nach der Schifffahrtsjob noch Skinjin machen musste, sondern
du hattest diese Flexibilität durch die Selbstständigkeit auch schon, ne?
Genau.
Dass du in beiden Bereichen.
Klar, am Anfang, die ersten Jahren, war das sehr viele Veranstaltungen, Messen. Ich weiß noch, am Anfang bin ich die ersten 2-3 Monate gefühlt jeden Samstag mit meinem Auto so irgendein Edeka-Markt gefahren und habe da mit meinen kleinen Tresen Verkostungen gemacht. 6, 7, 8 Stunden lang oder mehr.
Du hast den Vertrieb auch erstmal ganz alleine gemacht, richtig?
Ja, ja. Wir haben noch gar kein Geld für irgendwas.
Ja.
Und deswegen wollte ich das selber machen. Und das kam auch sehr gut an, dass ich das selber gemacht habe und nicht irgendwie Aushilfen oder so. Das haben viele Leute nicht verstanden, dass der Inhaber selber, also klar, die haben natürlich kein Gefühl, ist das ein großes oder kleines Unternehmen, der da steht. Die meisten, die denken, okay, wenn du eine eigene Gin-Marke hast, dann bist du ein Multimillionär. Das ist nicht so. Nicht annähernd. Ja, das hat aber auch Freude gemacht, muss ich sagen. Auf private Front vielleicht weniger, weil man weniger zu Hause war, aber das hat schon Spaß gebracht, diese Resonanz von den Publikum zu bekommen.
Du hattest 20 Mitarbeiter dann bei SkinGin?
Ja, also wir waren 11 oder 12 Festangestellten, ein paar Teilzeit und einige Aushilfen. Ich glaube, insgesamt waren wir 16, 17 Stück eine Zeit lang. Die Aushilfen waren sehr viel für Events und Ausschank und so weiter, wenn wir so Verkostungen gemacht haben. Dann haben wir einen Eventmanager, der hat 2 Jahre lang jedes Jahr um die 200 Veranstaltungen gemacht, sozusagen.
Wahnsinn.
Also manchmal haben wir dann an einem Tag 2, 3 Verkostungen bei Metro oder Mutterland in Hamburg oder irgendwelche anderen Läden gehabt. Das ist dann 3 Veranstaltungen, aber 200 Stück im Jahr, das war schon eine große Menge.
Ja.
Dann hatten wir 4 oder 5 im Vertrieb. Ich hatte einen Vertriebsleiter. In die Produktion waren wir alleine 3, also im Lager, die Flaschen gefüllt haben, die Korken reingedrückt haben mit der Hand und mit der Heißföhn föhnen wir per Hand die Schrumpfkappen drauf, damit das versiegelt ist. Also viele andere Unternehmen, die haben zwischendurch dann irgendwelche Maschinen zum Abfüllen und Korken reindrücken gekauft. Das haben wir nicht, sondern wir machen alles per Hand im Lager jetzt in Buxtehude, wo unser Lager und Büro ist. Also alles made by hand in Deutschland. Jetzt, 10 Jahre später, ist da halt tausende von Gin-Marken auf den Markt gekommen. Also immer oft, wenn du so einen Hype hast, dann wird das halt so ein bisschen zu doll gemacht.
Inflationär dann irgendwie.
Genau,
ne?
Jeder will mit auf den Zug springen. Und wir haben zwar sehr früh geschafft, dass wir uns eine gute Marke geschafft haben und gute Platzierung im Handel haben. Die wissen nicht, wie das schmeckt. Die wissen nicht, wie sonst was. Und da kaufen die optisch rein. Das war unser Vorteil, weil wir eine sehr schöne Flasche haben, der Parfumflakon ähnelt, wo also von Anfang bis heute haben wir nur Komponente bei der Flasche, die in Deutschland hergestellt werden. Und jede einzelne Flasche wird in ein Etui-Manufaktur seit Tag 1 per Hand ummantelt um die Flasche. Also alles ist wirklich Handarbeit und alle Produkte werden in Deutschland produziert. Das hat natürlich seinen Preis, das heißt SkinGin ist nicht ein 0815 Produkt, was jeder sich kauft, kostet halt 40 € für eine 0,5 Liter Flasche. Mhm. Nur weil wir immer auf Qualität geachtet haben und nicht auf Kompromiss mit weder Geschmack oder Design gehen, haben wir, glaube ich, 2 bis 3 Mal die Herstellungskosten im Vergleich zu unserem Wettbewerber.
Ja.
Und das hat natürlich seinen Preis.
Martin, jetzt zurückblickend gesehen, was waren so die größten Herausforderungen auf deinem beruflichen Weg?
Boah, wo soll ich anfangen?
Also ich sag mal so richtige Knackpunkte, wo du gesagt hast, oh, keine Ahnung, ob ich hier noch auf dem richtigen Weg bin. Oder gab es so Momente, wo du sagst, ey, ich weiß nicht, ob ich das hinwerfen soll oder nicht. Oder ob ich mich irgendwie doch nochmal ganz anders aufstellen soll.
Ja, also ich glaube, das kann eine lange Geschichte werden. Das fing zum Beispiel an mit das Patent oder die Markenanmeldung von SkinGin. Das hat ein Bekannter mit mir zusammen gemacht. Ich habe das angemeldet beim Patentamt. Ich habe auch schriftlich, dass ich beschreibe, wie das aussehen soll, wie das heißen soll und. Mit dem Anker, mit dem Text und so weiter. Und dann hat er hinter meinem Rücken das auch angemeldet 1,5 Jahre später. Und ich bin Schiffsmakler, ich bin kein Markenhersteller sozusagen. Und dann wusste ich halt nicht, dass man einen Vertrag über die Urheberrechte noch machen muss. Und dann wollte er Geld von mir haben und auch nicht wenig. Ja, am Ende des Tages haben wir uns nicht vor Gericht einigen können. Und ich wurde dazu gezwungen, dass ich 176.000 € bezahle für meine eigene Idee, weil ich nicht aufgepasst habe bei der
Anmeldung.
Vertrag. Und er hat sogar Geld gekriegt für Logoentwurf und Flaschenentwurf etc. Aber da habe ich nicht richtig aufgepasst. Das war natürlich so eine Situation, wo man denkt,
das ist schmerzlich, ne?
Ja. Das heißt, ich habe, glaube ich, einmalig 30.000 und dann 6 Jahre lang 2.000 € im Monat bezahlen müssen für meine eigene Idee. Das tat natürlich einmal im Monat jeden.
Immer wenn man das gesehen hat, dass das abgegangen ist,
Genau. Das war so ein Situation, wo man denkt, hä, soll ich weitermachen? Aber eigentlich habe ich nie gedacht, so jetzt höre ich auf. Da war eine Zeit lang, wo als Corona kam, wo halt Lockdown war oder Besuchsverbote bei vielen Märkten war, wo ich halt Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste, weil wir halt nirgendwo hinfahren durften. Und mein Eventmanager musste ich 2 Jahre in Kurzarbeit halten, weil wir konnten keine Events, wir durften keine Verkostung machen. Sowas tut natürlich weh und alleine diese ganzen administrativen Krams mit Wiederanmelden, so wie viel Prozent und so weiter. Sowas hat Nerv gekostet und ich bin immer sehr entspannter, gelassener Typ, hügeli auf Dänisch, habe immer Leute viel Freiheit gegeben und da muss ich leider feststellen, dass nach vielen Jahren Chef sein, diese Freiheit, die man den Leuten gibt, das wird sehr oft ausgenutzt und viele haben mich belogen, betrogen von den Angestellten und so weiter. Das sind so manchmal, wo man so denkt, manchmal benutzt man mehr Zeit für administrativen Sachen mit Krankmeldungen und blablabla, ne? Und diese Kurzarbeitgeschichten, Formulare ausfüllen und wo man so denkt, da habe ich keine Lust. Und dann habe ich Anfang 2023, Januar schon gesagt, so jetzt fange ich an, Personal zu reduzieren. Also ich habe die nicht entlassen, sondern im Prinzip, die waren teilweise noch in Kurzarbeit, sind einfach gegangen. Hm. Wahrscheinlich auch, weil die gemerkt haben, dass das, was die umsetzen, nicht annähernd im Verhältnis zu den Kosten stehen. Und das hat verursacht, dass wir sehr lange Zeit, ich glaube 1,5 Jahren, 3 Autos auf dem Hof stehen hatten, wo wir keinen Mitarbeiter für hatten. Also es kostet auch jeden Monat 500 Euro in Unterhaltung. So, ich wollte einfach von diesen ganzen Kosten runter und reduzieren an Manpower und so weiter, damit ich wieder Spaß dran habe und nicht diesen ganzen Problem habe.
Ja.
Und das habe ich seit Mitte letztes Jahr, also Mitte 24, jetzt erreicht. Jetzt sind wir runter von den ganzen Kosten und jetzt
macht es wieder ein bisschen mehr Spaß. Und
macht Spaß, ich mag meine Schifffahrt nebenbei. Ich habe Zeit, kreativ zu sein, neue Produkte zu erschaffen. Klar, die Welt wartet immer noch nicht auf einen neuen Gin. Also da gibt es immer noch genug von auf dem Markt.
Es ist für dich mehr so auch so ein Ausgleich wieder, ne?
Genau.
So wie es auch mal gestartet ist.
Ganz genau. So. Ja. So wieder back to basis.
Ja.
Und auch wenn wir manche Monate, also hier Januar bis März ist immer tot im Spirituosengeschäft, auch wenn wir ein bisschen Geld verlieren, ist es halt nicht so schlimm.
Ja.
Das bringt wieder Spaß. Jetzt habe ich zum Beispiel neulich den Inhaber von Die Ritze in Hamburg, das meist fotografierte Bar der Welt, getroffen. Jetzt machen wir gerade einen Entwurf für eine Die Ritze Edition. Das ist auch ein anderes Thema. Also wir machen für Unternehmen überall auf der Welt eigene Editions. Da kriegst du deinen eigenen Logo mit reingebrandet in die Flasche. Und das ist eigentlich das, was uns ausmacht.
Ja.
Also das kann keiner anderen uns nachmachen, weil wir diesen Designpatent haben. Das gehört jetzt auch mich. Und das bringt Spaß. Da liegt mein Fokus sehr viel drauf, weil ich liebe das zu entwerfen sozusagen und Ideen auf die Flaschen zu bringen.
Ja, cool. Das freut mich. Martin, wir sind leider schon wieder am Ende der Zeit, aber ich möchte dir noch eine Frage stellen. Und zwar, viele junge Menschen oder insgesamt viele Menschen haben kreative Ideen, neue Ideen. Hast du einen Ratschlag für die, wenn sie auch nicht wissen, hey, soll ich das irgendwie auf den Markt bringen? Soll ich das machen? Soll ich das umsetzen, die Idee, die ich habe? Gibt es vielleicht einen Rat, den du denen mitgeben wollen würdest?
Das wäre zu einfach zu sagen, mach das einfach, weil ich konnte das finanziell mich leisten, mich kein Gehalt zu bezahlen und Geld zu verlieren, Warenlager aufzubauen etc. am Anfang durch meine Schifffahrtstätigkeit. Aber wenn du irgendwie es finanziell ein bisschen zur Seite geschafft hast, dann mach das. Vielleicht nicht so blauäugig wie ich in vielen Hinsichten. Also ich bin sehr gut, dass Leute mich so irgendwas überreden, wo es sich erstmal gut anhört und nachher verliere ich nur Tausende von Euros, weil es nicht so umgesetzt wird wie versprochen. Da muss man sehr mit aufpassen. Aber ich würde sagen, jeder soll das machen, was er als Idee hat, weil man lebt nur einmal und man hat nur ein Leben und man kann höchstens nur scheitern, ne? Also, und auch wenn man scheitert, leben wir in so einem Land, wo man immer wieder aufgefangen wird. Das wird vielleicht durch Medien nicht immer so vermittelt, dass man aufgefangen wird, aber in Dänemark, wo ich herkomme, hat man ein ganz anderes Gefühl, dass man aufgefangen wird, weil das auch ein so vermittelt wird.
Mhm.
In Deutschland ist es aber nicht viel anders als in Dänemark. Und da würde ich sagen, go for it. Und da ist so ein Bedarf an guten Arbeitskraft überall in Deutschland oder überall auf der Welt. Wenn du scheiterst, kriegst du immer wieder einen Job woanders. Das denken viele nicht, die haben diese Existenzängste. Aber wenn man wirklich eins und eins zusammenlegt, ist es so. Du wirst immer irgendwo benötigt.
Martin, vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch und danke, dass du das so mit uns geteilt hast und so offen warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war der Career Club, der Podcast, der dir zeigt, wie vielfältig und inspirierend berufliche Wege sein können. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir neue Einblicke und Ideen gegeben. Egal, ob du selbst gerade vor einer Entscheidung stehst oder einfach nur Lust hattest, spannende Geschichten zu hören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, eine Bewertung dalässt oder die Folge mit Freunden oder KollegInnen teilst, die davon profitieren können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und denk dran, dein Weg ist einzigartig, also trau dich, ihn zu gehen. Bis zum nächsten Mal im Career Club.